Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In Afghanistan herrscht nicht erst seit dem Kampf gegen das Taliban-Regime 2001 Krieg. Die vielen Jahre von Gewalt und Flucht haben ihre Spuren hinterlassen.
Campus und Karriere. International.
Während des Bürgerkriegs und der Taliban-Herrschaft lag zum Beispiel das Bildungssystem in Afghanistan so gut wie brach. Viele Schulen wurden zerstört, Mädchen und Frauen wurden vom Lernen fast vollständig ausgeschlossen. Das hat sich seit dem Beginn des Wiederaufbaus grundlegend verändert, auch mit Hilfe massiver internationaler Unterstützung. So sind in Afghanistan etwa viele neue Schulen, aber auch etliche Hochschulen entstanden. Und die Nachfrage ist groß. Viel zu groß. Martin Gerner war in Afghanistan und hat sich den Wissenschaftsbetrieb genauer angeschaut. Und ich habe ihn gefragt, welche Herausforderungen, vor welchen stehen denn die Hochschulen da heute in Afghanistan?
Man weiß gar nicht, wo man richtig anfangen soll. Das Ganze hat natürlich zu tun mit den Folgen von 40 Jahren Krieg, um es ganz kurz mal auf zwei Nenner oder zwei Zahlen zu bringen. Die Mehrheit der Schulen und auch der Universitäten sind in diesen Kriegsjahren, Kriegsjahrzehnten zerstört worden. Man spricht von 80%. Die Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Dasselbe, was Lehrer und Dozenten angeht. Es sind in diesen Kriegsjahren mit ihren Folgen ebenso bis zu 80% geschätzt der Lehrer und Dozenten aus dem Land gegangen. Und diese zu ersetzen, ahnt man, ist kein Tages-, kein Legislatur-, sondern ein Generationenproblem. Das andere große Problem dieser Tage ist, und das betrifft sowohl die Schulen als auch den Übergang zu den Universitäten, der demografische Druck, die demografische Realität von Afghanistan. Bis zu 2/3 der Menschen, das heißt der 33 Millionen Afghanen, sind jünger als 25 Jahre. Und das heißt, dass wir jedes Jahr mit einem zunehmenden Anzahl von Abiturienten zu tun haben, die auf die Unis drängen. Und die Universitäten in Afghanistan sind schlichtweg darauf nicht vorbereitet. Dazu kommt, und das sind wirklich nur ein paar der Probleme, Mangel an Planung und Planbarkeit. Wir haben es mit einem Staat im Vergleich zu unserem Staat ohne Kassen zu tun, Stichwort fehlende Steuereinnahmen. Und Yahya Wardak, den ich in Kabul getroffen habe und der ein Berater des Bildungsministeriums ist seit 2009, hat das in seinen Worten die Probleme, zusätzliche Probleme auch mal so beschrieben.
Qualitativ, die Lehre ist sehr, sehr schlecht an afghanischen Universitäten. Das heißt, dass die nach wie vor wie vor 100 Jahren der Unterricht findet so statt, dass ein Dozent kommt und diktiert sogar seine Lehrinhalte und die Studenten schreiben das mit und dieses lernen Studenten auswendig.
Ja, das sind so ein paar der Stichworte auf Ihre Frage.
Seit fast 20 Jahren gibt es aber ja Aufbauhilfe für die afghanische Regierung, auch aus Deutschland. Da wirbt auch der deutsche Entwicklungsminister gerne damit, dass wir Geld in das afghanische Bildungssystem gepumpt haben und wieder mehr Kinder in die Schulen gehen. Ist diese Hilfe bis zu den Hochschulen nicht durchgedrungen?
Ja und nein. Also ich habe mich über die Jahre häufiger umgesehen und natürlich merkt man unter anderem an den rückkehrenden Master als auch Doktoranden, die auf deutschen, aber auch westeuropäischen und amerikanischen Universitäten studiert haben. Die tun diesen Universitäten gut, auch weil es einen Generationenwechsel bedeutet und sie eine neue Offenheit mitbringt. Auf der anderen Seite reicht das, wir haben eben gehört, an was es allem fehlt. Das ist eine Riesensache, die Geberländer zum Teil angegangen sind. Zum Teil haben die Geberländer aber auch zu wenig auf die Notwendigkeiten vor Ort der afghanischen Universitäten gehört. Yahya Wardak, den wir eben schon gehört haben, hat auch dazu ein prägnantes Beispiel.
Schuld an die Situation sind sowohl die Afghanen selbst, aber auch die internationale Gemeinschaft. Viele haben ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Vorstellungen, zum Beispiel da waren Amerikaner, die Millionen Gelder für ein E-Learning-Projekt ausgegeben haben, weil sie das toll fanden. Aber in Afghanistan, wir hatten keinen Strom, die Universitäten, kein Computer, kein Internet. Die Afghanen bräuchten zum Beispiel einfache Lehrbücher oder einfache Labor, damit sie auch Dinge ausprobieren können und auch sehen.
Das ist eigentlich prototypisch auch für viele andere Bereiche, nicht nur für die höhere Bildung, was er da beschreibt an Misskommunikation zwischen Helfern und denjenigen, denen die Hilfe zukommen soll. Aber auch hier, wir denken immer zu weit voraus. Es geht diese Lücke von 40 Jahren Krieg für dieses Bildungssystem gemeinsam anzugehen und die Afghanen auch mit ihren Bedürfnissen zu hören.
Ein Wunsch der Geber bzw. der Helfer war auch, die Situation der Frauen zu verbessern, der Mädchen in Afghanistan. Schauen wir mal darauf, welche Fortschritte konnten da erzielt werden und wie nachhaltig sind die?
Ja, also nach Zahlen, die man findet, sind von den 370.000 Studenten im Moment 90.000 Frauen, etwa ein Viertel. Aber das betrifft vor allem die großen Städte Kabul, Herat, Mazar. Wenn man in eine andere große Stadt wie Jalalabad im Nordosten guckt, paschtunisch, und damit, was die Möglichkeiten der Frauen im öffentlichen Leben, ihrer Präsenz angeht, etwas restriktiver oder traditioneller, dann nimmt das schon wieder ab. Da ist der Stadt-Land-Unterschied doch riesig. Dann kommen kulturelle Nachteile dazu. Grundsätzlich ist das Studium bezahlungsfrei an den staatlichen Hochschulen. Es gibt auch Studentenwohnheime, aber für Frauen ist das ein Problem, ganz faktisch. Viele Familien mögen ihre Töchter nicht in ein Wohnheim schicken, sehen das als zu gefährlich, auch zu unschicklich an. Dann kommt dazu, dass Frauen häufiger dieses Viertel einen Abschluss haben, aber dann wenig Jobperspektiven haben, aus zwei Gründen. Einmal gibt es viele traditionelle Familienmuster geheirateter Männer, die sie dann zurück an den Herd haben wollen. Und dann gibt es die reale Arbeitslosigkeit, von der Frauen natürlich genauso, wenn nicht noch stärker als die Männer betroffen sind. So dass viele Eltern, die viel Geld in die Bildung ihrer Töchter, aber auch Söhne investiert haben, doch häufig enttäuscht zurückbleiben über die Jahre.
Im Moment gelten die Friedensverhandlungen zwischen den USA und den Taliban als gescheitert. Abgesehen davon, was würde denn die Entwicklung der letzten Jahre im Bildungssektor, die es ja trotzdem gab, und die ganzen Fortschritte, was würde das bedeuten bei einer Machtteilung mit der Taliban?
Ja, das würde nach Befürchtung vieler und nach meinen Eindrücken das Rad im Grunde zurückdrehen. Wie weit, das weiß man nicht, aber das ist die große Sorge aller, der Inländer wie der ausländischen Geber, dass Mädchen wie jetzt auf dem Land unter Taliban Einfluss nur bis zur 6., maximal 7. Klasse in die Schule gehen können, weshalb auch viele Eltern mit ihren Kindern in die Städte drängen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die westlichen Geberländer ihre Hilfe fortsetzen, neu überdenken. Wir haben ja eben gehört, was dringend ist. Das heißt, langfristige Lehrer- und Dozentenausbildungen und einen technischen und digitalen Anschluss, soweit das Land ihn verkraften kann und braucht. Wie gesagt, das ist eine Generationenaufgabe, und wenn man immer wieder kommt und sagt, bis zu den Wahlen müssen unsere Leute abgezogen sein oder man Budgets an deutsche Legislaturperioden bindet, dann hilft das Afghanistan nur sehr bedingt.
Für Fortschritte in Bildung und Wissenschaft braucht Afghanistan weiter die Hilfe der westlichen Partner. Martin Gerner hat für uns in dem Land recherchiert. Vielen Dank.